Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg. Ahoi von Hamburg Tourismus.
Heute wieder mal eine spannende Folge, denn Gastronomie ist ein knallhartes Business und der Typ ist Quereinsteiger.
Genau, der hat vorher was ganz anderes gemacht.
Irgendwas mit Flugzeugmechaniker, Ingenieur und
Flugzeugbauingenieur, tatsächlich mit Master.
Und dann frage ich mich, 2020 so richtig durchgestartet und inzwischen 5 oder 6 Locations schon.
Genau.
Ich habe ihn vorhin gesehen, am Eingang, als ich hier hochgekommen bin, der strahlt so richtig. Der sieht auch nicht so aus wie jeder Gewöhnliche, den man hier auf der Straße sieht, ein bisschen anders aus.
Ja, genau. Er strahlt, er sieht ein bisschen anders aus. Er ist sehr gläubig.
Ja.
Und er ist kein ausgebildeter Gastronom, weder Koch noch Gastronom.
Und sehr eng mit seiner Familie verwurzelt und die machen so ein Family-Business auch.
Er hat 2 verschiedene Konzepte. Einmal das Kardamom und einmal
das
Goa.
Goa. Genau.
Genau, mit dem hat er in Blankenese angefangen.
Inzwischen schon 5, 6 Standorte, also schon wirklich krass und das in so einer schwierigen Zeit. Und dann noch Quereinsteiger.
Wir verraten gleich, wer unser Gast ist in unserem gemeinsamen Podcast Einmal Alles Bitte vom Genussguide Hamburg.
So sieht's aus.
Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
Und Kemal, weißt du, was mir dabei einfällt?
Erzähl.
Wir haben schon 1 Jahr Podcast hinter uns.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ging schnell, oder?
Die 13. Folge wird das jetzt?
Ja, das wird die 13. Folge. Krass. Das finde ich auch krass. Und wir hatten wirklich tolle Gäste, finde ich.
Und jetzt, wo du sagst, ich meine, ganz ehrlich, wie schnell gehen bitte die Tage, Wochen, wie schnell geht das Jahr um?
Ja, zack. Und es ist wieder Weihnachten.
Ich habe das Gefühl, nach jedem Jahrzehnt geht es nochmal 10% schneller.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, wenn man ein bisschen älter wird, geht es einfach alles noch schneller.
Aber Tanja, warum siehst du bitte heute so fresh und so gut? Kann ich das sagen? Ich habe gesagt, ja, Tanja, sag mal, hast du eine Generalübung?
Ja, das war sehr nett.
Dann meinte dein Mann zu mir, du, als Mann muss man auch gucken, dass die Frau fit aussieht. Sonst sagen die, wo kümmerst du dich nicht um deine Frau? Kam man gleich um die Ecke.
Das stimmt, aber tatsächlich
aber
sind
toll.
Wir im Urlaub gewesen.
Ja.
Deswegen, ich kann gar nicht so viel erzählen, was ich so gemacht habe. Also doch ein bisschen, weil natürlich, Kemal, du kennst das selber, wenn es der eigene Laden ist, so richtig Urlaub macht man trotzdem nie. Mhm. Also es ist schon anders, weil man geht morgens gemütlich frühstücken. Wir sind in der Türkei gewesen und hatten einfach unglaublich schönes Wetter mit noch über 30 Grad und gut gefrühstückt und lange Strandspaziergänge. Aber auch da überlegt man natürlich nochmal, was kann man verändern im Verlag, was kann man anders machen, besser
bei
machen.
Bei euch verändert sich ja auch ganz viel. Willst du vielleicht mal darüber reden? Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Nächstes Jahr kommen ein paar geile Events.
Ja, nächstes Jahr kommen ein paar geile Events. Und nee, ich glaube, darüber will ich noch nicht sprechen, weil es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Mhm. Aber klar, also was in diesem Jahr einfach wahnsinnig spannend war und gut gelaufen ist, ist das Testiger-Festival in der Fabrik.
Das war richtig gut.
Ja, da haben wir 10 Testiger zusammen gekocht. Das machen wir auch auf jeden Fall im nächsten Jahr mit den 9 Testiger. Am 27.04. nächstes Jahr werden die 9 Preise verliehen. Wir sind mitten in den Testungen in der Gastronomie, also haben schon wieder losgelegt.
Dann hattet ihr einen grandiosen Genuss, Michel. Boah, es war ein geiler Abend.
Ja, und in der Fischauktionshalle.
Sag mal, wie viel Vorarbeit ist das? Ich würde sagen, nach dem Spiel ist vorm Spiel, oder? So ein Jahr geht das, oder? Mit der ganzen Planung?
Das ist ja bei den Magazinen bei uns sehr ähnlich. Nach einem Magazin ist vor einem Magazin in der Regel. Also entweder haben wir ja monatliche Magazine, so wie die Szene. Und mit der Novemberausgabe ist ja das Hamburg-Gefühl rausgekommen. Das ist eine Ausgabe der Szene. Und dann hat sie aber einen besonders langen Magazinteil nochmal, wo wir einfach die Liebe zu dieser Stadt zeigen, weil uns Hamburg so wichtig ist. Und dann kommen noch ganz viele Doppelseiten, wo Unternehmen NGO-Unternehmen vorstellen, also Non-Profit-Organisationen vorstellen oder soziale Organisationen vorstellen, für die sie sich auch einsetzen.
Super wichtig.
Das ist ein fettes Magazin geworden, ist im Handel jetzt auch schon erhältlich.
Also Leute, nichts wie hin da.
Genau.
Ja.
Ja, und im nächsten Jahr viel Neues, viel mehr Video. Die Gastronomen haben die Möglichkeit, bei uns Abos mit Videos zu machen. Das wird auch ganz spannend.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, diese Omnipräsenz. Ne?
Genau. Also es wird einfach natürlich ja eines Tages so sein, dass die KI dir sagt, wo du am besten ins Restaurant gehen sollst, leider. Wenn du aber als Restaurant nicht sichtbar bist bei der KI, dann hast du einfach ein Problem. Mhm. Das Problem werden wir versuchen, zumindest in Hamburg und Umgebung aus der Welt zu schaffen.
Gute Challenge.
Ja, richtig. Das ist eine Challenge, weil auch nochmal anders natürlich. Aber es wird spannend, es bleibt spannend und es macht nach wie vor Spaß. Was hast du so getrieben?
Du, ich bin zwar Hamburger, also ich bin eigentlich zugezogener Hamburger, aber lebe seit 30 Jahren schon hier, komme ja aus Süddeutschland vom schönen Bodensee, aber lebe seit, wie gesagt, seit ich 19 bin hier, also knapp leider auch schon wieder 30 Jahre, bin alt geworden.
Nee, bist du nicht.
Und aber weißt du, was traurig ist? Ich bin nur noch 2 Wochen maximal in Hamburg, ansonsten bin ich unterwegs. Weil ich muss halt reisen für die Drehs und es wird immer mehr. Was schön ist, aber
auch anstrengend.
Die Reiserei ist anstrengend.
Ja.
Das ist ja nicht die Arbeit, sondern um von A nach B zu kommen, musst du halt in die Deutsche Bahn, musst zum Flieger und Bahnhof und da hast du halt immer mit so vielen Menschen, die du nicht kennst, dann sitzt du da, dann kommst du nicht an, jetzt kommst du spät und dann verpasst du den Flug.
Ja, also das ist schon das eine oder andere Mal aufgefallen, dass du einen Flug verpasst hast.
Deswegen war ich auch nicht hier. Aber ich bin froh, dass ich das machen kann. Aber man muss schon sagen, dass dieses Creator-Leben oder Videoproduktion in dem Umfang, in dem wir es machen, jetzt seit 5, 6 Jahren, ist ja auch gewachsen jetzt mit der Zeit. Das ist schon kein einfacher Job, zumal ich ja auch Unternehmer bin und die Gastro-Business-Schule dadurch ja auch vermarkte. Und ja, das ist so jeden Tag eigentlich das Gleiche unterwegs und spannende Konzepte vorstellen, als Experte fungieren. Vorgestern war Galileo da, letzte Woche war ich beim Käfer, ja, und so.
Also spannende Leute treffen einfach auch, ne?
Spannende Geschichten erzählen in Bewegbildern, das ist das, was mir Spaß macht. Und das ist halt wie mit allem, wenn man es richtig machen will, mit viel Kosten und mit viel Arbeit und viel Lebenszeit verbunden. Aber ich sag ja immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, wenn es dir heute Spaß macht, dann ist es auch nicht wirklich wie Arbeit, dann stehst du auch eher auf und dann hältst du auch durch, wenn mal nicht alles so gut läuft. Von dem her will ich mich nicht beschweren, aber es ist schon Tempo.
Nee, ich glaube aber, das ist schon so ein Thema, auch wenn man so ein bisschen älter wird wie wir, einfach auch ein Stück Dankbarkeit. Ja, ich stehe da auch das eine oder andere Mal und denke, warum ist das so schwierig? Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeiten. Und dafür, glaube ich, muss man dankbar sein, einfach dankbar, so tolle Menschen kennenlernen zu dürfen, mit tollen Konzepten zu erfahren, in meinem Fall, was ist in dieser Stadt los, in deinem Fall, was ist auch in anderen Städten los, was macht die Gastronomie, was umtreibt die, was sind deren Probleme.
Ja.
Aber jetzt, glaube ich, freuen wir uns einfach mal auf den Gast, der kommt.
Ja, auf den freue ich mich wirklich auch sehr, weil ich ihn persönlich noch nicht kenne, aber viel gehört habe und war letztens bei ihm essen, es war fabelhaft, nicht nur das Essen, auch der Service, die Einrichtung, der Laden von 10 Punkten würde ich sagen eine 9,7. Also wirklich gut.
Ja, ich finde das auch. Wir sind da das eine oder andere Mal auch tatsächlich privat, weil ich das Essen wirklich sehr mag. Wir begrüßen heute in der Podcast-Folge Einmal alles bitte vom Genussguide Hamburg
unseren lieben Gurbir Singh Muha.
So, herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke vielmals.
Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Sehr netten Worte.
Kommen gleich noch viel nettere Worte wahrscheinlich, ne?
Ja, weil der Job ist nicht einfach und Gurbir haut einen Hammer nach dem anderen raus und ich war letztens da essen und ich dachte, mir ist es so ein Hype und Indisch ist ja gerade so angesagt, ne, das merkt man. Ich will mal gucken, ob das wirklich auch Tiefe hat und dann war ich da und ich war vom Service, vom Essen, vom Ambiente, vom Gesamten, also wirklich super begeistert und habe ich mir gedacht, da muss doch die ganze Familie dahinter stecken, dass das alles so rund läuft und bei der schnelleren Expansion, aber darauf sind wir heute gespannt.
Ja, genau, das sind, glaube ich, genau die Fragen, die wir von unseren Hörern wissen wollen. Wie schafft man das in so kurzer Zeit? Wie lange bist du jetzt am Start?
Also seit 2016 hatte ich den ersten in Blankenese, aber das der Plan war halt, dass es nur das bleibt.
Ne? In Blankenese,
genau, das eine. Weil ich bin ja Flugzeugbauingenieur und hatte eigentlich vor zu arbeiten und dann die ganze Zeit und das nur nebenbei zu haben als zweites Standbein. Ne? Und 2017 habe ich dann angefangen zu arbeiten und das 3 Jahre lang bei Airbus und ja. Irgendwann hat so Schicksal eingeschlagen, war ich an einer an einem Punkt angelangt, wo ich mich entscheiden musste jetzt. Das oder das.
Ja. Aber das, du hast das Goa in Blankenese alleine oder mit der Familie aufgemacht? Weil ich habe zu der Zeit, ich komme aus Blankenese, kein großes Geheimnis. Ich war da von Anfang an öfter mal essen und habe auch deinen Vater dort, glaube ich, öfter gesehen.
Genau, also wir sind so oder so immer mit der Familie, egal. Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung, hey, es gibt einen neuen Standort. Dann setzen wir uns wirklich immer alle zusammen hin, besprechen darüber. Es ist nie eine One-Man-Show, also es ist immer die Familie. Und ohne der Familie würden wir jetzt nicht hier stehen.
Ja.
Und auch nicht hier
sitzen. Und wie viel sind da aktiv involviert bei solchen Entscheidungen?
Eigentlich alle. Also wirklich, man fragt da wirklich die ganze Familie.
Wie groß ist die Familie?
Meine Mutter, meine Frau, mein Vater. Und ja, das ist so die enge Familie, ne? Okay. Das ist so die enge Familie und mit der bespricht man das. Die Schwester holt man auch nochmal dazu. Und
die Schwester lebt auch hier in Hamburg?
Sie ist aber Ärztin.
Ah, okay.
Genau, sie hilft jetzt nicht mit, aber trotzdem halt.
Genau.
So, dann hast du dich entschieden mit deinen Eltern für das Konzept Goa. Dann als nächstes kam ein weiteres Goa, das erzählst du uns gleich. Denn eigentlich würden wir direkt mit einer anderen Frage starten. Denn jeder, der bei uns im Podcast ist, der hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast, den er gar nicht kennt. Und als letztes waren bei uns Paul und Joshua vom Chör. Und Kemal, welche Frage haben die gestellt? Die beiden Jungs.
Was war der Moment oder die Person, die dich am meisten beeinflusst hat in Hinsicht auf Restaurant oder generell auf die Gastronomie? Also wer hat dich so ein bisschen angeknipst, wo du gesagt hast, okay, jetzt all in?
Erstmal, wo ich das Goa aufgemacht hatte, gab es keinen Einfluss. Ne? Also der kam erst später dazu, also in den Jahren, wo ich das Goa aufgemacht habe, war nur mein Wunsch, weil ich komme aus einer Gastronomenfamilie, also mein Vater hatte früher in Winterhuder Weg so einen kleinen Bistro-Lieferservice, ne? Und ich dachte einfach mal, das war auch sehr mit Schwerpunkt indisch, und ich dachte einfach, wir sollten ein indisches Restaurant aufmachen. Und sehr lange auf der Suche, weil kein Kapital und man musste wirklich was für null suchen. Und das, ne, Gott wollte es so, Schicksal wollte es so und haben dann halt Blankenese nach sehr langer Suche bekommen. Und da nebenbei habe ich noch mein Masterstudium gemacht, beziehungsweise meine Masterarbeit bei Lufthansa Technik. Und also da gab es keinen Einfluss. Aber dann, wo ich dann Goa aufgemacht habe, dann lernt man mehrere Gastronomen kennen. Man guckt sich Restaurants genauer an, auch wenn man mal draußen ist, also außerhalb Deutschlands, in London, da sind ja die Restaurants, bam. Ne? Und da hat mich fasziniert die Familie Dishoom. Also Dishoom in England.
In London? Oder?
In London, okay. Genau. Und
das sind auch Inder?
Das sind Inder und die haben ja auch wirklich so viele dort. Und da, egal ob du Montag gehst, Dienstag gehst, Mittwoch gehst, es ist immer eine Schlange.
Eine 10-Millionen-Stadt auch, ne? Die lebt halt, die Stadt.
Genau.
Ja, London ist verrückt.
Und da ist allgemein indisch auch verrückt, aber trotzdem, wie der das macht, also man kann nicht sehen, wieso läuft das so. Also natürlich, die machen das mega geil, aber trotzdem ist da so eine Schlange, ein anderer Inder schmeckt vielleicht auch gut, aber bei ihm ist es nicht so. Also was macht er da? Ne? Wieso läuft das so gut? Und das hat mich fasziniert. Irgendwann dachte ich mir, will ich auch so ein Restaurant haben, wo wirklich so eine Schlange ist. Und glücklicherweise haben wir das mit Cardamom 1.
Was ist denn das Geheimnis, dass eine Schlange entsteht vielleicht? Also was war das Geheimnis von ihm? Was glaubst du? Oder was ist
deins? Ich weiß es nicht. Es gibt gar kein Geheimnis. Also ich würde sagen, was du machst, sollst du einfach 100% machen, ne? Nicht
und
wirklich,
mit Liebe.
Und mit Liebe, wirklich mit 100%, mit allem, was du hast. Liebe, alles, ne? Und dann, der liebe Gott sieht das dann, ne? Dass du fleißig hart arbeitest und irgendwann kriegst du halt diesen, ne, ja, der hat das verdient, ne? Genau weiß ich es auch nicht, man muss einfach, natürlich, es muss ein Konzept da sein, das ist alles klar, aber trotzdem, es muss immer alles 100%. Ich sag immer zu meinen Restaurantleitern, ich möchte wirklich, dass der Gast 100% zufrieden ist. Nicht 99, sondern 100%. Und schafft man nicht immer, ist klar. Aber trotzdem, der Anspruch, ne? Und du musst immer wieder Kontrollen machen, immer wieder gucken, dass da alles gut läuft, ne? Weil ich sag immer, hey, wenn du selber gehst und so viel Geld für ein Essen ausgibst, dann muss es was Besonderes sein. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die Schuhe, aber ich kenne den Eigentümer nicht, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen, aber.
Nie Kontakt gesucht zu ihm irgendwie. Wie viele Läden haben die denn in London?
Die haben 7, 8, 9.
Okay. Und nicht riesig groß, aber in London eine
genau,
Marke.
Genau, aber er hat jetzt ein paar Anteile abgegeben, beziehungsweise musste er, damit er sehr viel Geld bekommt. Die gehen jetzt nach New York, was ich gehört habe.
Das ist auch spannend. Die Weiterentwicklung der Gastronomie.
Und ich würde aber, also ein Deschum ist ein normaler, guter Inder. Ich würde eher in England, aber eher zu den, die noch so einen Twist haben drin, ne? So wirklich gehoben sind. Das ist jetzt kein gehobener Ender, aber der macht das top.
Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, du bist ein völliger Quereinsteiger, du warst auf einem ganz anderen Weg, Flugzeugbauingenieur und Masterarbeit bei Lufthansa Technik. Und du sagst ja, du machst das mit der Familie, unter anderem auch deine Frau. Und deine Frau war in einem ganz anderen Bereich tätig.
Genau, also sie ist nicht in Hamburg geboren wie ich, sie ist in Nürnberg geboren.
Ja.
Und sie kommt aus der Telekommunikationsbranche. Sie war Account Managerin bei der Telekom.
Ja.
Und auch was ganz anderes, aber natürlich kann sie mir da, gerade weil sie Account Managerin war, in vielen Bereichen helfen, aber eher administrativen Bereichen. Und
da mischt sie auch mit.
Sie mischt auch, also sie ist wirklich auch mein Backup.
Habt ihr Kinder?
Zwei Söhne.
Zwei Söhne, das heißt zwei Söhne klein vermutlich.
Klein, ja. Der eine ein Jahr, ja, der andere 5 Jahre.
Ich war auch ja letztens in seinem Laden, wie schon gesagt, da ist auch ein Bild von deiner Frau und dir, ganz
total
groß.
Total schönes
Bild. Total, total schön und gar nicht so, man denkt ja normalerweise, warum ist da jetzt ein Bild von der Familie, aber das ist halt eure Kultur. Das passt auch und das kommt so, ja, so nahbar so rüber, so herzlich so, ne?
Dankeschön.
Also richtig, richtig toll.
Das machen wir wirklich in jedem Restaurant, haben wir ein Bild von uns.
Und erkennt dich dann jemand auf der Straße und sagt, ich habe dich gestern gesehen.
Jetzt also.
Oder sagst du, ich mach da ein Bild hin, weil ich bin nicht so oft in den Läden, damit ich trotzdem dort anbiete.
Na, inzwischen würde ich sagen, ist Gube ja schon in der Stadt auch bekannt.
Ja.
Hat ja auch mehrere Preise gewonnen, unter anderem bei uns.
Ich wollte gerade fragen, was hat er bei uns, bei euch gewonnen?
Er war nominiert zum besten Newcomer. Ist leider nicht geworden. Nee.
Das war letztes Jahr, ne?
Das war letztes Jahr, genau.
Da hatte ich Chör und Chör.
Ja, ist top. Genau, das Chör hat gewonnen. Gobi ist wirklich oft schon, also so lange gibt's ihn noch gar nicht, aber fast in jedem Jahr, seit du da bist, bist du irgendwo Testsieger geworden.
Dankeschön.
Also unsere Redaktion findet das Restaurant auch Weltklasse. Die Restaurants, weil sie ja unterschiedliche Konzepte haben. Wir sprechen gleich da nochmal darüber. Es kommt ja auch noch jetzt ein neues Goa.
Mir fällt gerade ein, ich war sogar in dem Restaurant mit der Chefin von Transgourmet, mit der Katrin Willhardt.
Ja.
In welchem?
Bei dem Große Bleichen da.
Ach, Hohe Bleichen.
Da, wo früher der eine Restaurant
war.
10, genau. Und sie liebt indisches Essen. Und da sind wir rein und die war super begeistert. Und das war...
Dankeschön.
Ja,
wobei die Konzepte sich ja sehr unterscheiden. Ne? Das Goa ist ja ein ganz anderes Konzept als das Kardamom. Erklär mal bitte.
Ja, also bevor wir damals dieses Angebot bekommen haben, Hohe Bleichen 10 aufzumachen, mussten wir uns überlegen, dass wir halt anders als Goa machen, weil es noch ein kleines Goa in den Stadthöfen gibt und das ist ja direkt daneben. Mhm. Und dann haben wir daran gedacht, mal was komplett Neues zu machen in Hamburg, was es so noch nicht gibt. Natürlich gibt's jetzt nach einmal, ne, also die gucken schon, wie wir es machen, so ähnlich zu machen, aber halt da war das wirklich komplett neu, so wirklich Tapas-Dinger, kleine Platten in die Mitte und was komplett anders angerichtet als so ein normaler Inder, ne? Wenn du nicht so ein Curry und ein Reis, das war's, sondern wirklich schön angerichtet, dass man denkt, man ist gar nicht beim Inder und dass man auch sehr viel Richtung Seafood geht, wirklich Trüffel reinholt, was du wirklich auch nicht vom Inder kennst. Und das war die Überlegung. Und dann habe ich glücklicherweise wieder von der Familie, also in Delhi, kennen wir auch eine Familie, mit der sind wir ganz, ganz eng befreundet, ist fast wie wirklich eigene Familie. Und der hat mir dann einen Kontakt gegeben, der so ein Konzept umsetzen kann. Ne, weil ich selber bin wirklich kein Koch, aber Ideen hat man. Und der hat, das war so einer, der ist immer noch bei uns, der ist so der Head-Chef und kommt immer mal im Jahr 2-3 Mal rüber. Jetzt kommt er wieder bald, auch fürs Neue. Und auch, weil wir Kardamom-Karte einmal im Jahr immer
verändern.
Genau. Und der wird jetzt auch wieder...
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir brennt unter den Fingernägeln. Du bist kein Koch, du bist Quereinsteiger. Was? Also wie viele Stunden verbringst du in deinen Restaurants operativ und was machst du da?
Also immer noch zu viel, würde meine Frau sagen. Und also ich gucke immer, wieso ich in den Restaurants bin. Immer mal gucken, hey, Sauberkeit, Küche. Also Sauberkeit ist mir richtig, richtig wichtig, weil wenn ich irgendwo gehe, dann sehe ich auch immer in anderen Restaurants, hey, da... Stuhl ist dreckig, ne, sowas. Und das will ich halt nicht, dass das Gäste bei mir sehen. Und ich kontrolliere. Und wenn die mich brauchen, arbeite ich auch.
Also richtig im Service mit. Du testest mal die Soßen.
Genau, das mache ich immer mal öfter. Das stimmt. Weil das sollte man auch immer mal wieder machen. Wir haben feste Köche, aber die müssen auch mal, also wir machen das auch so, dass die Köche mal jede Station bekommen, ne? Nicht nur die...
Rotierendes System.
Genau, rotierendes System. Dass immer, wenn mal einer ausfällt, dass einer immer alles kann. Und da muss man dann immer mal wieder probieren. Ist alles in Ordnung? Schmeckt es immer noch so, wie es schmecken soll? Wie es die Gäste wollen? Und was mir immer sehr, sehr auf Herzen liegt, ist, wenn Gäste Reklamationen haben.
Okay. Super, super spannend. Jetzt sind es aber zwei Konzepte. Mich würde auch interessieren, mit welchem Konzept wollt ihr nach vorne? Das ist ja sehr schwierig und komplex, Gastronomie, kleinteilig, weil dahinter sind Strukturen, Prozesse, Systeme, damit man auch am Ende Geld verdient. Ansonsten verlierst du so viel Geld. Also für welches Konzept werden wir in Hamburg noch öfter sehen, oder?
Ja, wobei wir sollten vielleicht erstmal sagen, wo die eigentlich sind. Das eine Kardamom ist in den Hohen Bleichen. Das zweite Kardamom ist im Westfield. Das eine Goa ist in Blankenese. Ein Goa ist in der Nähe von dem Kardamom. Mhm.
Westfield, Hafen City, genau, Goa Hafen City.
Genau.
Und das andere ist auch nochmal in der Nähe von Kardamom. Genau. Das ist in den Stadthöfen.
Genau. Und das neue Cortigiano kommt jetzt wohin?
Genau, lange Reihe 29.
Das neue Cortigiano.
Das neue Goa im alten Cortigiano.
Genau. Und das alte Cortigiano war gar nicht lange da.
2 Jahre, glaube ich.
Ja, genau.
Wo
ich
ist
war
der
da, ich war lange Reihe.
Ah, okay.
Weißt du, dieser Platz? Gibt es auch so einen Platz da gegenüber, also wo auch Ottos Burger oder Ruffs Burger ist, da gegenüber. Ja.
Komisch, die haben nämlich in der Innenstadt auch.
Da sind die noch, nee, Alter Wall.
Mühlkamp haben die auch jetzt, ist ein anderer drin, ist auch zu.
Ja, genau, Mühlkamp ist geschlossen und dann sind sie ja noch gegenüber vom Rathaus. Das finde ich persönlich keine einfache Lage. Mal gucken, wie lange der Cortigiano da bleibt.
Ich finde die top, die Lage.
Die Lage ist gut. Die Lage
gegenüber von dem...
da ist schon viel los. Also natürlich, ne, du bist jetzt nicht direkt auf der Haupt, ne, aber musst du nie sein.
Aber da habe ich auch eine Frage. Was muss denn für dich ein Standort mitbringen, damit du sagst, eins deiner Konzepte zieht dort ein?
Frequenz.
Ja.
Also ich erzähle mal wirklich eine Anekdote. Hohe Bleichen 10 wurde ich wirklich mal, da war noch Area 10 drin. Und wurde ich schon von dem Eigentümer, das ist der gleiche Eigentümer, wo wir auch Goa Hafen City haben, schon gefragt, hey, der schafft das nicht, geh du rein. Und wollte ich nicht, weil ich damals nur das Goa-Konzept hatte und wir waren in der Nähe und haben wir wirklich gesagt, nein. Und wir haben uns das aber auch angeguckt. Die ist eigentlich
da ist das keine richtige Laufgegend.
Keine richtige Laufgegend.
Ist zentral, aber kein Lauf.
Genau.
Zentral, aber überhaupt keine Laufgegend. Ne? Jeder hat zu mir gesagt, das ist eine sehr schlechte Gegend, ne? Nicht machen und so weiter. Und dann
musst du ein neues Konzept her.
Ja, also wir haben auch Nein gesagt.
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Genau, und dann gab's halt so andere Sachen. Halbes Jahr später kamen die wieder auf mich zu und dann mussten wir das machen.
Warum?
Nee, irgendwann muss ein Gastronom halt mal.
Irgendwann muss man halt auch einen neuen Laden machen.
So. Ich sag nur, wir mussten es machen. Ja. Und und dann musste ein neues Konzept her. Also nochmal zum Konzept, das ist wirklich, wenn man sich die Teller anschaut, wie die angerichtet sind, was du bekommst, auch geschmacklich, du sagst, das ist gar kein Inder. Ne? Und genau das wollten wir auch. Wir wollten gar nicht so als der Inder abgestempelt werden, sondern ein richtig frisches Konzept, sehr schöne Atmosphäre.
Ist gelungen.
So, genau, gegenüber Edmondo, auch ein Edmondo 2.0 sozusagen. Und glücklicherweise wirklich ist es gelungen, aber es war ein recht großes Risiko.
Aber ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil ich liebe indische Küche und ich werde natürlich ganz oft aufgrund meiner Position gefragt, was ist dein Lieblingsrestaurant in der Stadt?
Oh, das würde ich auch mal gern wissen.
Würde ich niemals sagen.
Na komm, sag doch mal, nee, Tanja, für die Zuhörer.
Nein.
Goa.
Aber wirklich, ich gehe sehr gerne ins Kardamom. Und der Blumenkohl, den es da gibt, ja, Cauliflower, wie ihr ihn nennt, das ist so anders und so unfassbar lecker, dass ich finde, jeder in der Stadt muss den mindestens einmal probiert haben. Also, und natürlich auch, andere Gerichte bei euch sind schon außergewöhnlich. Trotzdem finde ich, es ist indisch. Es ist natürlich auch eine Lokalität, wo man sich, persönlicher Eindruck, total wohlfühlt. Ein total schönes Ambiente. Du sagst ja, du warst da einmal auch.
Super. Deswegen brennt mir das immer noch die Antwort, werdet ihr jetzt größer, also mit welchen der Konzepte, das ist ja auch eine wirtschaftliche Sache, du kennst ja deine Zahlen, was macht mehr Spaß?
Kardamom macht mehr Spaß?
Habe ich mir gedacht.
Hätte ich auch drauf getippt.
Kardamom macht mehr Spaß, weil du auf dieses Gehobene gehst, aber du brauchst fürs Kardamom auch ein gewisses Klientel, das haben wir in Hohebleichen, weil du natürlich nicht die Laufgegend hast, aber die Gegend ist gehobener.
Aber das ist doch dann perfekt. Ihr habt jetzt zwei Konzepte. Ein Schnellboot, was du mal so in die Zwischenlagen mit Goa reingehen kannst. Wenn du sagst, genau. Mensch, ich habe jetzt Eppendorf, eine Top-Lage, dann hast du die Ausweichmöglichkeit zu sagen, boah, komm, da gehe ich jetzt mit einem Durchschnittsbon. Das mache ich dort 40,50 €, da passt dann das Kardamom besser. So ist die Taktik auch wahrscheinlich,
so
oder?
So ist die Taktik, ja.
So okay. Ist die Taktik. Linke Tasche, rechte Tasche.
Also so ist die
ja,
Taktik.
Aber ja, klar, du
bist jedoch gut. Wollen wir also auch hier in lange Reihe, viele dachten, dass wir Kardamom da reinbringen.
Nee, Goa, hätte ich da auch gesagt.
Genau, ja. Und auch deswegen, aber wir wollen auch das Goa dort jetzt, also wir wollen immer, wenn wir einen neuen Standort machen, trotzdem immer nochmal so einen gewissen Schritt nach vorne machen. Also nicht stagnieren, sondern Schritt nach vorne machen.
Also mit jedem Invest auch das Konzept nochmal neu aufsetzen.
Nochmal ein bisschen upgraden, genau. Also natürlich wird es kein Kardamom, aber es wird trotzdem nochmal, also das Goa Hafen City kennen auch sehr viele und das ist auch immer sehr, sehr gut, besucht und sehr zufrieden sind wir, weil wir haben dort nur 50 Sitzplätze, aber machen Top-Umsatz. Werden wir jetzt 80 Sitzplätze haben und trotzdem müssen wir darauf achten, die Leute müssen auch das Goa Hafen City besuchen und auch in der lange Reihe. Und dann die auch in der Hafen City sind, hey, da gibt's auch ein Goa, nochmal ein bisschen fresher. Lass mal, und diesen Anspruch stellen wir auch an uns, ne, dass wir da auch mal was Neues, das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass unsere Speisekarte immer was Neues hat.
Darf ich dich mal was fragen? So ein Kardamom, ne?
Deswegen sind wir hier, damit du Fragen stellst.
Ja, danke schön. Aber das ist so ein bisschen, ne, der will jetzt, ich kenne ja aus meinen Interviews, da wollen sie nicht immer antworten, die Gastro-Kollegen.
Keine Zahlen.
Ja, keine Zahlen, aber so, Invest ist da schon siebenstellig knapp, oder? So ein Kardamom.
Ja, also.
Das ist schon. Brett.
Ne? Das siehst aber, du ja alleine an der Inneneinrichtung und an den Wänden. Ist top. Und, ja.
Also 1 Million heutzutage, ne, ist auch Mut. Und dann war das ja der erste Standard für dieses Format. Also top.
Dankeschön.
Mut wird auch belohnt, wenn man aber am Ende natürlich dahinter steht als Familie und alles gibt. Ne? Das
Das ist es. Und ich muss hier nochmal sagen zum dem Invest. Also ja, der Invest war echt hoch für Cardamom 1. Aber wir hatten, der Vermieter wollte uns unbedingt. Der hat uns auch schon gut geholfen mit Baukostenzuschuss. Das muss ich auch sagen.
Ja.
Aber trotzdem, natürlich, das ist, dafür braucht man Mut. Und wo ich schon bei der Eröffnung war, natürlich war mir schon ein bisschen, oha, das wird heftig, das muss laufen.
Ja, klar.
Sonst.
Und sag mal, die Köche, also du bist hier in Deutschland geboren, deine Frau ist in Deutschland geboren.
Genau.
Die Köche, die bei euch arbeiten, habe ich gesehen, oder es ist meine Vermutung, kommen alle aus Indien?
Genau.
Sind habt ihr sie zum Teil geholt aus Indien? Leben sie hier oder wie funktioniert das?
Ja, genau,
das?
Also die sind, es ist so, dass wir als Spezialitätenrestaurant, was wir sind, indische Spezialitätenköche aus Indien holen können.
Ja.
Und so machen wir das auch. Die dürfen aber nur immer 4 Jahre bleiben.
Okay.
Und ja, wir holen die und dann haben wir halt noch diesen Head-Head-Head-Chef sozusagen,
ja,
der wirklich auch auf die aufpasst und denen Sachen beibringt. Weil die Sache ist, die kennen jetzt nicht, was ein Trüffel ist. Ne? Also kannten die nicht in Indien. Ist so.
Ja,
die
okay.
wussten auch nicht, was ein Lobster ist. Und wieso wir auch sehr eng mit dem Headchef zusammenarbeiten, der war halt 2 Jahre lang in Barcelona bei den, also das Celler de Can Roca, kennst du das vielleicht?
Mhm.
Oder El Bulli, sagt dir bestimmt was.
Klar.
Genau, und dann
das
gibt's noch
3 Sterne, das 3-Sterne-Restaurant.
Genau, Couleur de Pau.
Guck mal, Gobi, denkt nur, du kennst das, ne? Ich bin regional, einfach regional. Ich kenne das nicht.
Du hast einen Stempel. Du bist nur
Stempel.
Hamburg.
Stempel. Ich bin Hamburg.
Hamburg.
Ich liebe Hamburg. Alles gut.
Alles gut.
Und der hat dort halt wirklich 2 Jahre lang Praktikum gemacht, ne? Mhm. Kann man so sagen. Und der ist auch sehr gut mit denen. Und da hat er halt diese Techniken gelernt. Auch Richtung Seafood und halt all die Sachen, diese speziellen Sachen, wie man die genau kocht und so. Und ja, so
wie groß ist das Team?
Inzwischen sehr groß.
Also 200 Mitarbeiter.
Jetzt insgesamt alles,
ja,
alles kann man so sagen.
Kann man sagen.
Wie viele sind das? Das sind 6 jetzt, ne?
Ja.
Nee, 2 Kardamom.
2 Kardamom, 4 Gurs.
4 Gurs.
Also 4 das Neue noch, ne?
Ja.
Dazu.
Wie viel
ja
soll es dann irgendwann mal werden? Was verträgt so eine Stadt an Indisch?
Und was vertragt ihr?
Also
ja, auch eine gute. Ja.
Ja. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Standorte, wo man
ja
aufmachen kann.
Ja.
Also ich habe mir nie so ein Ziel gesetzt, so viele sollen es sein. Ich lasse auch immer viel dem Zufall, viel dem dieser Spontanität den vollen Lauf und denk gar nicht dran, hey, so viele will ich haben oder man muss ja auch die Zeit für seine Familie haben und so weiter.
Aber wäre das Kardamom-Konzept nicht auch was für Blankenese zum Beispiel? Ich finde ja persönlich, weiß nicht, wie euch das geht, aber Blankenese, so rein gastronomisch, ja.
Ist mau.
Ist mau.
Sehr mau.
Genau.
Aber das hat
da aber auch keiner hingeht. Das sind, glaube ich, nur die Menschen, die da leben.
Genau.
Das ist so weit weg, weißt du.
Ja, aber die Menschen, die da leben, die wollen auch gerne essen und auch gerne gut essen.
Du hast völlig recht, aber wir haben dort immer zu kämpfen, damals auch gehabt.
Ja.
Sommer sind die alle weg.
Ja, das stimmt.
Und du hast da keine Frequenz, keinen Tourismus.
Das ist ganz lustig. Auf dem Markt hat neulich jemand zu mir in den Ferien gesagt, man sollte in Blankenese einfach den Markt nicht machen in den Ferien, weil es ist eh keiner hier. Also ich bin da, ich muss arbeiten und ein paar andere auch, aber ihr habt schon recht. Da hast du recht, da sind viele weg. Ja,
also es gibt noch nicht so eine Standort Entscheidung nach langer Reihe. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es sind eigentlich schon 3 in Vorbereitung oder so. Okay, ja, okay.
Die räumliche Gestaltung von den Restaurants. Wer macht das?
Wir arbeiten da mit Flöte Otto zusammen. Kennst du das Del Favero?
Hm.
Bestimmt Del Favero.
Danke, dass du mich auffragst.
Du kennst das, ne?
Ich kenne das, ja.
Poppenbüttel, das hat er gemacht. Also wie wir damals...
Ah, in dem Einkaufszentrum des Del...
Ja, da gegenüber sozusagen.
Okay.
Das in dem Einkaufszentrum, ja. Balducci hat auch gemacht.
Okay.
Also er macht für Per, also für diese Ketten, die halt dem Balducci und so weiter gehört, für ihn macht er. Und wie wir auf ihn damals gekommen sind, ist einfach, das war meine Frau. Sie hat wirklich nach einem richtig nicen Ladenbauer gesucht und So kamen wir auf ihn.
Und gefunden scheinbar.
Und,
gefunden.
Und so Franchise, also sagt man, Goa ist ja ein fertiges Konzept, Kardamom, dass man sagt, ich möchte jetzt mit guten Gastronomen in anderen Städten, da bin ich ja ganz viel unterwegs und gute Gastronomen in Frankfurt, in Stuttgart oder Düsseldorf, wie die Städte heißen, die suchen ja auch nach guten Konzepten. Das ist auch angedacht?
Es kommt drauf, also ich habe mir früher immer so gedacht, ich will eigentlich mein Konzept nicht in fremden Händen, also fremden Händen geben. Mhm. Wir hatten Anfragen, jedoch habe ich nie darüber richtig nachgedacht. Also wenn mal wirklich was richtig Konkretes da ist und weiß ich es gar nicht, ob ich das wirklich in fremden Händen geben würde. Das weiß, habe ich mir noch nie so richtig, ich habe mir immer gedacht, nicht, dass sie das kaputt machen.
Okay. Jetzt eine Frage, die ich vorhin eigentlich stellen wollte, aber vergessen habe, das West fehlt. Ist das ein guter Standort? Also läuft das Ding dort?
Ja, lustig, das wäre auch meine Frage gewesen.
Also ja, Westfield hat wirklich noch ein paar Baustellen. Das muss man so sagen. Hotels
sind immer noch nicht geöffnet.
Nicht mal eins, ne? Und ja. Die sollen ja insgesamt 830 Zimmer haben. Eins davon Pullman, 5-Sterne-Hotel. Dann Büros sind auch noch nicht mal ausgebaut, beziehungsweise da nur eine Firma, Shell. Aber das tut's nicht. Das Kreuzfahrtterminal ist da, es kommen Schiffe, aber ich glaube nicht die ganz großen, die kommen können. Und das ist das große Problem auch, weil wir haben bis jetzt noch nie so richtig davon profitieren können, wenn mal Schiffe lagen, weil es kam fast keiner. Also der eine hat mal gesagt, ja, vielleicht mal zum Aperol und das war's.
Die gehen in die Stadt wahrscheinlich.
Ich glaube, die gehen in die Stadt und die essen auch auf dem Schiff tatsächlich, glaube ich, ne?
Also, glaube ich auch eher. Und ich glaube, die ganz Großen, die dann Geld haben und so weiter, die kommen ja noch nicht.
Ja.
Die würden dann, also wir haben wirklich einmal profitiert davon. Das war letzte Woche oder eher letzte Woche. Und das war auch, glaube ich, ein MSC. Der war ein bisschen größer. Und das war das erste Mal, wo wir wirklich dachten, wow, okay, das bringt was.
Ja.
Weil die dann auch nicht so lange stehen, die Schiffe, dass die zur Innenstadt gehen können eigentlich.
Ja.
Da sind Baustellen.
Westfield, das können wir mal hier im Auge behalten, auch hier thematisieren mit unserem Podcast. Ne?
Ja, wir haben natürlich Westfield immer mal im Auge. Wir haben da auch viele Kunden und hören die unterschiedlichsten Sachen. Also,
ich glaube, ich gehe da mal mit meinem Kamerateam hin und frage mal die Gastronomen, wie zufrieden sie sind.
Aber weißt du, es steht dir einmal jemand gegenüber und sagt, mega, 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 alles ist mega, alles ist super mega. Und dann sprichst du mit dem Nächsten und der sagt, die ersten Monate waren mega. Und dann eigentlich immer schwieriger. Dann sprichst du auch mit Leuten, die da einfach hingehen, weil wir ja auch viele Umfragen machen in der Stadt. Und dann hörst du von jemandem, ja, ich wollte ein Franzbrötchen kaufen, aber am Ende war ich ein Franzbrötchen, das ein paar Nüsse drauf hat, kostete irgendwie 7,60 Euro. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber so in der Range will ich dann einfach auch nicht bezahlen für ein Franzbrötchen. Kann ich auch verstehen.
Aber gut, das ist ja nicht also, das Westfield-Thema, das ist ein Gastronom oder ein, der sein Produkt hat, was vielleicht nicht gut ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es für Hamburg schon gut, so ein Center zu haben am Hafen.
Quartier,
aber
es ist Quartier, kein Center.
Quartier, aber man muss halt dann auch die Leute, die sich sowas anmieten für 10 Jahre und so viel Geld investieren. Ich meine, da habt ihr doch bestimmt auch 6-7-7-stellig, wollte ich gerade sagen, investiert. Und wenn bei der Miete, das tut schon richtig weh. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, mit den anderen Läden das Loch zu stopfen.
Nee, absolut von der anderen nicht.
Aber gut, das ist halt unternehmerisches Risiko.
Aber wir hoffen mal, und also bisher glauben wir noch daran, dass das wirklich ins Laufen kommt, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht. Und
das glaube ich auch. Wir werden jetzt uns auch mal mit denen zusammenarbeiten, zusammentun und dann halt auch dafür Lösungen suchen, ne? Dass wir halt diese Baustellen so schnell wie möglich auch schließen, dass wir da wirklich zusammenarbeiten mit dem Quartiersmanagement und auch gucken, was geht in diesem Marketingpool, ne? Weil, wie gesagt, in solchen Quartieren zahlt der Mieter ja auch immer eine gewisse Marketingpauschale und die ist ja dafür da, dass man da wirklich richtig Marketing-Events betreibt und wieso das auch ein Quartier ist und kein Center, weil das wirklich auch Events
machen kann
und machen soll. So wurde das uns auch erklärt. Und ja, und also ich Westfield ist ein großer Name trotzdem, darf man nicht vergessen.
Keine Frage. Gibt es ja auch überall auf der Welt. Und viele Westfield Center laufen ja einfach mega. Und man muss ja auch mal sehen, was hat Westfield das gekostet, dieses Quartier zu initiieren und das auch durchzuziehen, obwohl es ja viele Rückschläge gab. Aber wir wollen hier nicht über Westfield sprechen, wir wollen über dich sprechen und deine Gastronomiebetriebe. Und ich habe ja in einem anderen Interview gehört, und ich weiß es ja auch, du bist ein sehr gläubiger Mensch.
Ja.
Welchen Glauben, um das den Hörer mal, also ich kann sehen, ich sitze hier gegenüber, du trägst einen Turban.
Genau.
Du trägst immer Turban und immer in verschiedenen Farben auch. Wahrscheinlich so, wie du auch angezogen bist,
genau,
vermutlich.
Genau.
Ja.
Also ich dachte, das ist vielleicht auch so, wie deine Laune ist, damit man weiß, oh, heute lieber nicht. Heute ist schwarz, heute
geil,
ist ja nicht
heute
so
schwarz, drauf. Heute ist
weiß, ich will heute chillen, so rot ist, ich habe Lust auf Liebe.
Nein.
Nein, also. Aber kann ja sein, dass so versteckte Botschaften dahinter.
Nein, ich glaube, das.
Also, es hat echt wirklich auch, wie ich mich anziehe.
Ja.
Und halt Matching. Aber sonst, ja, es ist die Sikh-Religion. Und ja, bin sehr gläubig.
Ja, deine und, ganze Familie, glaube ich.
Genau, ganze Familie. Und deswegen, ich denke auch, dieser Erfolg, der kommt nicht, weil ich sehr fleißig bin und so weiter. Also ich denke eher, das hat mir Gott gegeben. Und
weil du auch deine Mitte dadurch hast wahrscheinlich, ne? Und mehr bei dir bist und ruhiger Entscheidungen triffst. Das hängt ja, glaube ich, auch mit allem, ob man jetzt meditiert oder betet, das hat ja alles so eine Funktion, so sich auch wahrnehmen, sich reflektieren.
Der Glaube hilft dir sozusagen?
Sehr, also wenn immer mal wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen sind, auch damals Hohe Bleichen oder man in schwierigen Situationen steckt. Durch den Glauben komme ich da immer raus und treffe zum Glück auch immer die richtigen Entscheidungen. Wir überlassen das oft auch wenn wir jetzt in Gruppe, in der Familie das entscheiden, engen Familie, aber wir gehen dann auch mal ins Tempel, wo mein Vater auch der Vorstandsvorsitzende ist.
Okay.
Und beten und sagen auch zu unserem, also wir haben sozusagen 11. Guru, wir hatten 10 Gurus und die haben ein heiliges Buch geschrieben und daraus wird dann auch meditiert und vorgelesen und dann beten wir erstmal dazu, hey, das wollen wir machen, ist das die richtige Entscheidung? Und dann sehen wir, was aus dem heiligen Buch rausgelesen wird, das ist immer sozusagen unsere Botschaft, ne, die Botschaft Gottes steht da drin und dann so leiten wir daraus auch, ist das eine gute Entscheidung oder nicht?
Ja.
Bis jetzt hat das uns auch sehr geholfen.
Seid ihr oft noch in Indien?
Ich war jetzt schon wirklich 8 Jahre schon nicht mehr. Das war erst 2018, wo ich geheiratet habe.
Ja.
Und jetzt werden wir wahrscheinlich in 2026, also nächstes Jahr, werden wir nach Indien verreisen, nach 8 Jahren. Ich war
mit der ganzen Familie?
Nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Es ist eine Hochzeit. Und weil Hochzeiten in Indien, wieso wir auch,
über
meine Frau wollte
Tage,
auch unbedingt in Indien heiraten, über 2 Wochen. Also für einen Inder ist die Hochzeit wirklich sein Highlight seines Lebens. Da gibt er auch am meisten Geld aus. Dafür lebt er eigentlich.
Ich war in Istanbul letztes Jahr und da war eine indische Familie und die haben das Kempinski gebucht.
Krass.
Da waren so viele Menschen und es gibt so viele reiche Inder, die haben Geld wie Heu.
Ja.
Das hat mir der Hoteldirektor erzählt, mit denen hatte ich ein Interview und ich habe dann gesagt, hier sind so viele Inder, die haben Hochzeit, ist da was ganz Besonderes. Und hat er mir gesagt, was die für die Hochzeit bezahlt haben. Ich habe gedacht, haben die jetzt diese Kiste hier gekauft oder sind die hier, die haben eine Woche, haben die da Party gemacht.
Ja.
Ne?
Das haben wir in Thailand gehabt. Neben uns haben sie das Sheraton gemietet.
Krass, ne? Warst doch auch auf einer indischen Hochzeit, ne? Oder solltet?
Wir sollten, genau, das...
hat aber nicht geklappt irgendwie, ne?
Ja, genau, hat leider nicht geklappt. Aber, also das ist tatsächlich so Bucketlist, irgendwie eine indische Hochzeit zu erleben, ist schon, muss sehr besonders sein, also...
Ist das aber nicht anstrengend für das Brautpaar?
Es ist sehr anstrengend.
Da bist du danach brauchst du Flitterwochen, also
ja,
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also da musst du erstmal wirklich die Füße hochlegen.
Und trinkt man da, ihr seid ja gläubig, ist das im Islam, da trinkt man ja nicht, aber trinkt ihr Alkohol auch so? Dann?
Nein, eigentlich nicht. Also wir Sikhs trinken keinen Alkohol, jedoch natürlich. Also es
und ist der auch Fleisch,
bei euch. Ne? Genau. Mhm. Aber
ihr esst gar kein Fleisch?
Nee. Ach, das aber, wusste ich gar nicht. Aber trotzdem gibt's dann auf der, also bei der Hochzeit, da gibt's alles.
Okay. Da ja. sagt ihr mal, komm, Vorhänge zu, da sieht keiner.
Naja, nee, das sind, glaube ich,
wir trinken nicht, aber halt.
Alle Gäste. Gibt, ja. Achso, ihr seid dann schon straight, weil dein Papa Vorstand ja, genau. Und der nimmt genau. das dann ernst. Genau. Aber jetzt, wo wir bei Hochzeiten sind, sind wir auch nah an der Familie dran. Familie ist so eine Stärkung mit Sicherheit für das Business, aber ihr habt auch bestimmt so Phasen, wo ihr denkt, oh, das nervt mich jetzt, das mit dem noch auszudiskutieren. Wieso versteht er das nicht?
Natürlich, Diskussionen gibt es gerade immer, mein Vater und ich.
die Männer,
immer,
ne?
Die Männer. Und ja, bei meiner Frau ist es immer eher so, sie möchte immer kein weiteres Restaurant. Ne? Da ist immer das halt, ist ne, weniger Zeit für die
Familie.
Genau, und das ist natürlich auch immer so ein Akt, sie zu überzeugen. Und mit meinem Vater halt, natürlich, die ältere Generation denkt auch so beziehen, ne, wieso, das muss doch so gehen. Ne? Mhm. Die wissen nicht mehr, heutzutage ist nur noch Bürokratie, man muss sehr vieles abwägen.
Mitarbeiter sind Thema.
Mitarbeiter und, ne? Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und das sind so die Diskussionen. Aber das gehört dazu. Man braucht solche Diskussionen. Und weil dazu lernt man auch selber, ne? Auch wie man mit einem Mitarbeiter umgehen soll. Halt, ne? Sollen wir den jetzt kündigen?
Das sind immer schwere Entscheidungen, finde ich.
Wer ist die graue Eminenz, die alles zusammenhält? Die Mama wahrscheinlich, oder?
Ja, kann man so sagen.
Ist immer so. Die Mama ist immer so.
Wann sind denn deine
Eltern? Da kommt auch keine Diskussion. Da kommt
ist der Babo. Ja.
Wann sind denn deine Eltern nach Deutschland gekommen?
79.
Und warum?
Warum? Das muss ich mal meinen Vater fragen. Er wollte. Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, spannend.
Wahrscheinlich ist es
Geld verdienen.
Genau, ja. Geld verdienen.
Besseres Leben.
Besseres, ja. Würde ich auch sagen, ja.
Woher kommt ihr aus Indien?
Norden, Punjab.
Punjab.
Genau. 300 Kilometer westlich zu Neu-Delhi.
Ja.
Kann man so ungefähr sagen.
Ja. Kommen wir nochmal zur langen Reihe. Da gibt's ja einige Inder. Also weiß ich nicht, ob indische Restaurants, aber eins der erfolgreichsten italienischen Restaurants
ist auch ein Inder.
Wird ja auch von einer indischen Familie betrieben, die auch wirklich, und das finde ich ganz spannend, die haben ja nur den Einladen, das Casa di Roma, sind aber jeden Abend da. Und als du, Gurbi, vorhin gefragt hast, was machst du denn eigentlich, wenn du da bist? Ich glaube, viel ist ja auch so ein bisschen Patron sein, ne? Weil die Gäste freuen sich ja, wenn sie dich oder deine Frau sehen, auch an den Standorten. Und kennst du Casa di Roma, die indische Familie?
Kuman sehr gut. Und also Nidhi? Ich sag auch immer zu ihm Onkel.
Ja.
Das macht man immer bei uns zu Älteren, so bei uns Indern aus Respekt und sehr gut. Also er war auch bei uns, hat uns gratuliert. Also jetzt nicht wegen langer Reihe, muss ich nochmal mit ihm sprechen. Das muss ich noch machen und er hat mich auch so oft schon eingeladen. Ich muss auch mal zu ihm hin.
Ja. Tolles Restaurant.
Tolle, also wirklich und auch ein toller Mensch. Wirklich ein sehr
absolut.
Toller Mensch.
Ja,
und,
die ganze Familie.
Genau.
Also wirklich.
Top, top, top. Und auf jeden Fall muss ich da mal mit meinem Vater hin. Und auch mal mich über ihn die lange Reihe ausfragen, so.
Ja.
Was, worauf wir achten sollen. Mhm. Und das gibt's ja immer, das werden wir auch noch machen. Und
Kumar wird das wissen, er ist seit über 30 Jahren an dem Standort genau. Und sehr erfolgreich. Und
sehr, sehr
lange
erfolgreich.
Reihe ist ja schon ein Szenegebiet.
Also. Absolut.
Ich war da auch mal sehr gut. Also da können sich einige Italiener, sorry, wenn ich das mal so sagen muss.
Ja, absolut.
Ganz hinten anstellen, du.
Ja.
Der ist schon richtig gut.
Witzigerweise sind da mehrere wirklich gute Italiener. Da ist ja auch noch das Daikayo in dem The George Hotel.
Mhm. Ah, Daikayo, ja.
Ja, auch ein guter Italiener. Das Cox ist da, das im Reichshof ist das Stadtrestaurant, das auch nicht. Also es gibt schon wirklich das eine oder andere sehr gute Restaurant da in der langen Reihe. Aber eben auch viel Betrieb. Einfach, da ist
genau.
Eine Menge los.
Und es gibt halt kein indisches Restaurant.
Ja.
Und wieso wir uns dazu auch entschieden haben, die Entscheidung ist auch schon
gute
eigentlich.
Entscheidung.
Dankeschön.
Ja, finde ich auch, glaube ich auch.
Und da haben wir uns auch öfter die Lage angeguckt und ist immer voll, wirklich. Mhm. Auch wenn es mal ein schlechterer Monat ist, aber da ist so viel Verkehr. Hätte ich selber auch nicht gedacht. Wenn man es immer mal genauer guckt, dann sieht man es. Gerade gibt es da ja das Farina di Nonna.
Ja.
Ist auch immer eine Schlange da.
Und ja.
Obwohl das 100 Sitzplätze hat.
Wir machen ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, wir machen ja von der Szene aus die Genusstouren in Hamburg zusammen mit Urban Guru. Die gehen durch die verschiedenen Stadtteile und erklären die Stadtteile. Und hier gibt's mal ein Prosecco und da gibt's eine Vorspeise und in dem nächsten Restaurant ein Teil der Hauptspeise und immer mit großen Gruppen, denen wir den Stadtteil erklären und gleichzeitig die Gastronomie, wie die Gastronomie tickt. Und die Touren in St. Georg, wahnsinnig beliebt. Und ich glaube, dass unsere Führungskraft bestimmt auch gerne im Goa vorbeischauen würde. Ich würde da mal einen Kontakt machen zwischen euch.
Sehr gerne.
Weil das ist für die Restaurants toll und für die Gäste natürlich auch.
Sehr gerne.
Also wir machen das wirklich, ich glaube, jetzt in 15 verschiedenen Stadtteilen.
Verrückt.
Das ist total verrückt, aber wahnsinnig beliebt inzwischen, weil, also ich bin in Altona mitgegangen, ich bin auch in Harburg mal mitgegangen und du erfährst, ich bin Hamburgerin, ich liebe diese Stadt. Mir gehört unter anderem ja, also mit Matthias zusammen, dieser Verlag, wir sind immer in Hamburg unterwegs, wir gucken, was geht wo und dann gehst du auf einer deiner eigenen Touren mit und denkst, echt jetzt? Krass, wusste ich gar nicht, das wusste ich auch nicht, das ist ja schade, also diese
Touren. Es gibt immer was zu entdecken.
Ja, diese Genusstouren machen total Spaß. Das war jetzt, glaube ich, Werbung in eigener Sache, gar nicht so geplant.
Muss auch mal so sein, ja. Ne?
Ja, so die Pläne für die Zukunft sind also erstmal lange Reihe. Und dann hat er gelächelt und will nicht so richtig raus, wie es noch weitergeht oder ob in andere Städte. Ich persönlich finde ja, wenn du als Einzelgastronom oder als Familiengastronom auch noch in andere Städte gehst, das ist ja schon sehr zeitfressend, ne? Also
sehr.
Und ich glaube, wenn ich es entscheiden dürfte und Gastronomiebetriebe hätte, würde ich auch, glaube ich, wenn ich in einer Stadt so erfolgreich bin wie ihr und verschiedene Preise gewinne und merke, dass die Hamburger das annehmen und indisches Essen kennenlernen, ich glaube, ich würde auch erstmal bleiben und gucken, ob es hier weitergeht.
Also gerade in der heutigen Zeit würde ich auch Füße stillhalten und erstmal abwarten. Das ist wirklich, also eine sehr, sehr turbulente Zeit und eine Zeit, wo viele Gastronomen im Nebel stehen und nicht wissen, wie es weitergeht, weil einfach die Gäste nicht in der Schlagzahl da sind und das Ausgeben, was man gewohnt war vor Corona. Wir haben immer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht, inflationsbereinigt und deswegen, ja.
Also was wir tatsächlich auch hören, ist, dass wo früher zweimal einfach der Tisch besetzt wurde am Abend, er oft nur anderthalbmal besetzt wird am Abend, dass das schon ein Thema auch für die Gastronomie ist.
Ich hätte auch noch Kemal dich gefragt, du hattest ja gefragt wegen Franchise und so. Mhm. Was wäre denn deine Empfehlung? Weil wirklich, dich sehe ich als, ne, ich verfolge, ich sehe ja auch deine Videos und so weiter und das hat dir immer Hand und Fuß, wirklich. Also egal, ob es jetzt...
Tanja mag mich sehr.
Nee, wirklich, manchmal, du darfst das bei ihm zum Gast sagen und so. Und
ja.
Wirklich, da sehe ich, ich hole da sehr viele Infos raus,
Dankeschön.
Wirklich. Auch, da hat er recht. Sag doch mal herzlich willkommen, ne? Oder wenn der Gast kommt, anstatt direkt, hey, hast du reserviert oder nicht, ne? Also sehr viele wirklich Punkte, die ich da raushole, wirklich umsonst.
Dankeschön.
Und wirklich, nee, danke dir. Aber deswegen, was wäre denn deine Empfehlung?
Also Franchise lebt ja nicht, dass du nur ein Konzept hast, was läuft, sondern Franchise lebt halt von der Bekanntheit einer Marke, was Menschen anzieht. Und ich glaube, so eine Marke muss man schon richtig gut emotional aufladen, dass die Menschen sagen, boah, ich will das in meiner Stadt haben. So ähnlich wie Goldies, der Burger, ne, der Smash-Burger. Und dann glaube ich, mit den richtigen Partnern kann's, wenn man das Handbuch und die ganzen Aufgaben dazu, die notwendig sind, beherrscht und sie integriert, weil das ist schon extrem Verantwortung, ein Konzept aus der Hand zu geben. Und wenn man natürlich ein Beispiel hat, ein Study Case von mindestens 3 Standorten in einer Stadt mit unterschiedlichen Lagen, dass man einen Querschnitt bilden kann, was ist jetzt der Ertrag, der vor der nach Abschreibung Vorsteuer übrig bleibt, denn ich muss ja noch 6-7% von dem Franchise-Nehmer eine Lizenzgebühr nehmen. Mhm. Und was bleibt ihm am Ende der übrig? Denn am Ende ist immer die Wertschöpfungskette und das ist auch der Wert eines Franchise-Konzeptes, wenn man irgendwann mal dran denkt, einen Exit zu machen, was verdient der Franchise-Nehmer? Und da gehen leider viel zu viele so locker ran und geben ihr Konzept in Hände, obwohl es nicht so weit ist und spielen dann mit Existenzen der anderen. Und so einen Laden brauche ich dir nicht erzählen, was das kostet. Deswegen würde ich da auf jeden Fall die Konzepte noch weiterentwickeln. Und wenn das irgendwann mal so wird, dass die Menschen, und das ist ein gutes Zeichen, aus einer anderen Stadt kommen und du eine Schlange hast von Menschen, von Touristen aus anderen Städten, die dann da vorwarten, weil sie da rein wollen. Und wenn dann die richtige Anfrage kommt vom richtigen Gastronomen, dann ist man, glaube ich, an einem Zeitpunkt angekommen, wo man darüber wirklich nachdenken kann.
Aber du würdest es jemanden abgeben, nicht selber machen in einer anderen Stadt?
Da
oder
kommt drauf an? Da gibt es verschiedene Formate. Also du kannst ein Joy Venture machen. Du kannst sagen, komm, ich gehe mit einem Lokalmatador zusammen, machen Joy Venture, machen 50-50. Der kennt die Stadt, der kennt die Gegebenheiten, der kennt sein Publikum schon, der ist schon bekannt in der Stadt. Aber selber machen ist schon ein gewagter Schritt. Deswegen machen halt auch viele über das Modell Franchise, weil eben dann keine Kapitalbindung. Du lernst ja auch das Konzept lernen durch andere Städte und ist auch ein gutes Modell. Aber wie gesagt, du musst mit deinem Konzept safe sein, dass es gut ist, dass man es geben kann. Und dann muss auf der anderen Seite, wie gesagt, Sender, Empfänger einer auch sein, der das empfangen kann, der das versteht und vor allem der das Konzept lebt. Ich würde nie ist immer falsch, das will ich nicht sagen. Aber ich würde immer drüber nachdenken, jemanden es zu geben, der sagt, ich habe das Geld, ich bin Investor und ich hole da und stell da jemanden rein. Da würde ich immer sagen, nicht die ersten Läden. Also wenn du eine Marke bist, dann kann man auch gern so einnehmen. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber.
Das erste Franchise-Konzept muss man ja auch sagen, das ist ja am meisten Arbeit. Weil man
immer, ja,
das Handbuch und man will das so übertragen, dass es wirklich wie der eigene Laden ist. Und ich finde diese Entscheidung tatsächlich nicht einfach, zu sagen, macht man es selber, weil man weiß, wie man es macht und wie man es erfolgreich gestartet hat. Franchise ist auch eine tolle Idee, aber für das erste Franchise-Konzept steckt da auch wahnsinnig viel Arbeit hinter.
Aber solche Fragen haben viele und solche Fragen beantworten wir auch mit unseren 16 Experten in der Gastro-Business School. Meine Kollegin hat jetzt einen Werbespruch, aber ich sag wirklich, wir haben die mit Koryphäe-Experten, auch vom Blockhaus der Vorstand, Markus Gutendorf ist bei uns Experte. Und für jeden Bereich gibt's einen. Und wenn man das mal so für sich hat und weiß, wie komplex Gastronomie ist, dann denkt man wirklich anders darüber nach, schnell zu expandieren. Im Endeffekt ist es People-Business, ist es ein Penny-Business und diese beiden Komponenten zu handeln in Deutschland ist extrem schwierig.
Also, das war natürlich ein Scherz vorhin, Kemal. Ich finde deine Videos wirklich großartig. Und ich habe neulich eins gesehen, da hast du dich wirklich sehr verspannt, weil ich glaube, sie haben versucht, dich zu betrügen oder haben was auf die Rechnung gesetzt. Oh,
mit der Pfeffersoße.
Mit der Pfeffersoße, genau. Sie haben dir zweimal die Pfeffersoße berechnet, obwohl du sie nur einmal, das war bei Käfer?
Am Flughafen. Ich war beim Käfer im Zelt. Ich habe da eine Doku gedreht beim Käferzelt, was ganz bekannt ist mit einem ganzen Promis.
Ja.
Am nächsten Tag bin ich im Flughafen, die Käfer, aber ich wusste, dass das nicht von Käfer betrieben wird, dass das der Name gegeben worden ist.
Franchise.
Ja, ich glaube, das ist so eine Lizenzgeschichte eher. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt da mal rein und dann habe ich ein Undercover gedreht und dann ist diese Szene entstanden und ich habe zu meiner Frau gesagt, die Kamera jetzt drauf und die andere Kamera ist ja in meiner Brille. Und dann hat der mir so eine Steilvorlage und das muss ich mal hier erzählen für alle, die das Video nicht gesehen haben. Das Video haben inzwischen 16 Millionen Menschen gesehen in 10 Tagen. Dieses Video hat mir 50.000 Follower gebracht. Das ist mein erfolgreichstes Video und ich mache seit 6 Jahren Videos. Und das ist so aus dem Affekt entstanden. Und das Thema ist, dass der mir 2 Pfeffersoßen gebracht hat. Und ich habe gesagt, als ich die Rechnung bezahlt habe, ihm Trinkgeld gegeben, der war so ein bisschen arrogant, aber ich habe gesagt, komm, Flughafen, der hat hier so viele Gäste, für die ist das einfach so ein durchlaufender Posten, der Gast. Es war nicht schön, aber ich habe jetzt nichts draus gemacht. Dann gucke ich auf die Rechnung, 8 Euro, 2x Pfeffersoße. Dann rufe ich ihn zu mir und auch das ist im Video zu sehen.
Ja.
Und er sagt, Kollege, 8 Euro, 2x Pfeffersoße, warum? Sagt er, ja, es hat ja zu zweit. Dann sage ich ihm, wenn ich hier zu 6 sitzen würde, eine Cola bestellt, bringst du 6 Cola? Sagt er, ja, du musst dann sagen, 1. Ich habe gesagt, und dann hatte ich die Aufnahmen auch.
Ja.
dass ich das für mich nur bestellt habe. Und dann bin ich sauer geworden. Und dann haben wir weiter drauf gehalten.
Ja, und man sieht auch, wie Kemal sauer wird. Das sieht man sehr selten,
finde ja, ich. Ja, zum ersten Mal
in 6 Jahren. Aber ich finde auch, also das ist total spannend, weil wir haben gerade bei uns in der Redaktion gesagt, mit den ganzen Videos, die wir auch machen, also ganz anders als du natürlich, aber es muss nicht immer das Beste sein und das Schönste sein. Und ich glaube, das ist auch in dieser schnelllebigen Videozeit irgendwann mal über. Bei Kimmern ist das ganz anders, weil du viele Ratschläge gibst. Du guckst sehr genau hin. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, einfach mal zu zeigen, wenn was nicht funktioniert. Ich glaube, dass einer der Erfolgsgaranten unseres Magazins Essen und Trinken ist, dass wir eben auch schreiben, wenn nicht gut gekocht wird. Und wir checken das immer doppelt. Aber ich kann mir sofort vorstellen, dass dieses Video super erfolgreich ist, weil man eben auch wirklich sieht, vor allen Dingen, wenn man dich kennt und viele deiner Fans, Follower kennen dich natürlich auch, dass das eher selten passiert, dass du so sauer wirst.
Das war das erste Mal in 6 Jahren. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht mache ich das jetzt ab und zu öfter.
So, ja. Wir müssen jetzt so langsam mal zum Ende kommen. Gurbia, wir stellen jedem Gast eigentlich eine Frage, die Kimmer und ich beide spannend finden, weil wir uns auch immer so fragen, wie war das bei uns? Was war der beste Rat, den du so im Leben erhalten hast? Er überlegt noch.
Was war's?
Du überlegst nochmal im Hintergrund. Mhm. Wir haben ja auch noch, dass jeder Gast für den nächsten Gast eine Frage hinterlässt. Stellt.
Mir fiel jetzt ein, was ist dein Erfolgsgeheimnis, aber
Warum nicht?
Glaube ich, wurde schon sehr oft gestellt.
Nee, nicht einmal. Tatsächlich.
Also ich finde so direkt raus, was ist dein Erfolgsgeheimnis, ist auch mal gut.
Ja.
Oder Erfolgskonzept, würde ich sagen.
Was ist dein Erfolgskonzept? Fürs Leben, ne? Nicht für die Arbeit, sondern fürs Leben.
Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht einen Gast haben, der gerade aus einer Insolvenz kommt. Das haben wir auch manchmal.
Und nochmal mein Rat.
Der beste Rat.
Und von meinem Vater, und nicht nur einmal, wirklich sehr oft sagt er das mir, zu mir, ist, schau auf dich selbst, schau nicht nach links, nicht nach rechts, schau auf dich selbst. Und mach das, was du machst. Und nicht nach links, nicht nach rechts schauen. Einfach geradeaus, nicht stehen bleiben.
Das heißt, womit
du so habe ich das ungefähr übersetzt. Ne? So nicht perfekt, aber ich glaube, ihr versteht's.
Da ist sehr vieles dran, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media. Wir schauen so viel, was wer hat und wie erfolgreich alle sind und ziehen uns dadurch runter. Deswegen gibt's ja dieses Sprichwort, das Glück ist tot, ist der Vergleich.
Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Das Glück ist tot, ist der Vergleich. Ja. Jetzt schau doch mal, jeder vergleicht sich doch in der heutigen Zeit mit so tollen, erfolgreichen,
ja, ganz furchtbar,
die ihre schönsten Fotos posten. Wir leben noch in der Gesellschaft und zieht sich dadurch runter. Deswegen mag ich nicht, wenn Leute immer nur über das Positive reden. Wenn ich auf einer Bühne bin, sage ich mal, was mich runtergezogen hat. Weil das ist auch die Botschaft für junge Menschen, die sollen wissen, Erfolg ist kein Zufall oder auch nicht von heute auf morgen, wie man das suggeriert bekommt auf Social Media.
Genau, er sagt halt immer, nicht vergessen, von wo du kommst und auch nicht vergessen, wer dir das gegeben hat. Halt der Gott, ne? Und immer glücklich sein, was du hast und immer wirklich und auch dankbar,
ne? Ja.
Dass ich das überhaupt habe und jedes Mal, wenn man im Tempel ist, wirklich sagen, hey, danke, dass ich so viel habe.
Und dass es mir so gut geht und tolle Menschen um mich rum habe.
Genau, und dass du deinen Plan wirklich verfolgst und nicht die Pläne des anderen oder nicht links und rechts guckst.
Mit dem schönen Satz können wir hier einen Punkt setzen, würde ich sagen.
Absolut. Also ich finde, man muss noch eins dazu sagen zu all dem. Ich kenne euch beide seit längerer Zeit. Ich sehe auch, wie fleißig ihr beide seid. Auf dich, Kimmer, werde ich natürlich des Öfteren angesprochen und dann sagen die Leute zu mir, boah, wie hat der so viele Follower? Und dann kann ich immer nur sagen, boah, weißt du eigentlich, was der Mann unterwegs ist und was der leistet und wie viel der dreht? Also das sieht man ja nicht. Man sieht zwar ein Video nach dem anderen und bei dir sieht man, es werden viele Gastronomie-Konzepte eröffnet. Aber ich finde auch, Kimmer, du hast recht, das war von Gurbia ein total schönes Schlusswort. Dankbarkeit, Liebe, auf sich selber gucken, fleißig sein. Und dann hoffen, dass das reicht und man das irgendwie schafft im Leben.
Ja. Mit dem letzten Satz von mir, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind immer die Dankbaren, die am Ende glücklich sind.
Das ist so. Ja. Gurbir Singh Muha,
vielen
wir
Dank.
Danken dir sehr, dass du unser Gast gewesen bist. Das Gespräch hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht.
Ja.
Wir haben eine Menge erfahren über dich. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier gewesen bist.
Und ich will ein Video mit ihm drehen. Eine
Ach,
Doku.
Auch.
So eine richtige Netflix-Doku. Die sind bei uns sehr berühmt. Da suche ich mir die Leute immer ganz genau aus und ich finde, du bist menschlich ein super Role Model.
Danke
so bodenständig, so nahbar, so ein Strahlen müssen die Menschen sehen.
Ich glaube, er war aufgeregt, mit dir zu sprechen.
Na, ich glaube.
War ich doch, erstmal war ich,
nein.
Doch.
Nein, ich bin, die Leute, die
jetzt
mich kennen, die sagen immer, ich bin so entspannt und.
Und du warst nicht aufgeregt, mit mir zu sprechen?
Hallo? Sie vergibt die Preise. Sie vergibt
war jetzt
die
das
Preise.
Aber sie habe ich halt sehr oft schon
ja, gesehen.
Sie, gesprochen.
Toll. Vielen Dank für deine Zeit. Das super nette Gespräch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Dankeschön.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.